Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Rene und ich begrüße euch zur 90. Ausgabe des iSzene Podcasts. Auch in dieser Woche haben wir wieder jede Menge News für euch zusammengetragen, die ich euch nun in zusammengefasster, hörbarer Form präsentieren möchte. Los geht es, wie in jeder Woche, mit den Neuigkeiten rund um die Firma Apple und hier einem neuen Standort für einen Apple Retail Store. Wie wir früher schon berichteten, ist da ja seit längerem Berlin im Gespräch. Mittlerweile kann man wohl von einem bestätigten Gerücht sprechen, denn der Frankfurter Immobilienmakler AHG hat auf seiner Seite bekannt gegeben, dass das Haus Wien am Kudamm 26 mit seinen gesamten 5000 Quadratmeter Retailfläche von Apple gemietet wurde. Die Baustelle ist mittlerweile auch eingerichtet, das heißt, das Gebäude ist mit den Apple-typischen schwarzen Vorhängen verhängt. Allerdings gibt es noch keine Nachricht, wann der Retail Store geöffnet werden soll. Es sind bisher auch noch keine Stellenanzeigen geschaltet worden, sodass wohl davon auszugehen ist, dass das noch ein bisschen dauert. Bei der größten News rund um die Firma Apple in dieser Woche geht es natürlich, wie kann es anders sein, um die Worldwide Developer Conference, die ab morgen, also ab nächsten Montag, den 6. Juni, in San Francisco stattfindet. Hier hat meine Kollegin Xenia nochmal alle Gerüchte und Spekulationen, die im Vorfeld dieser Worldwide Developer Conference immer wieder auftreten, nochmal für euch in einem Portalartikel zusammengefasst. Und dem möchte ich mich hier jetzt auch kurz widmen. Ja, erster Punkt für Spekulationen war die Eröffnungskeynote. Hier hat sich jetzt herauskristallisiert, dass Steve Jobs diese Eröffnungskeynote doch selbst halten wird. Es war ja lange Zeit in Frage, dass es ihm gesundheitlich nicht so gut geht und er sich auch aus dem operativen Apple-Geschäft zurückgezogen hat. Die Keynote scheint er sich aber nicht entgehen lassen zu wollen und so freuen wir uns alle darauf, ihn am Montag auf der Bühne zu sehen und von ihm die Neuigkeiten präsentiert zu bekommen. Schon etwas klarer war, dass macOS X Lion einen großen Part einnehmen wird, da Apple ja von Anfang an gesagt hat, dass die Worldwide Developer Conference diesmal ganz im Zeichen von Software stehen wird. Und in der letzten Zeit sind auch schon regelmäßig Beta-Versionen von Lion erschienen, sodass eigentlich davon auszugehen ist, dass wir hier relativ kurz vor einem Release stehen. Und so dürfen wir gespannt sein, was Apple uns da wirklich präsentieren wird am Montag von Lion. Auch iOS 5 stand von Anfang an mit auf der Agenda für die WWDC. Und hier gibt es relativ wenig Gerüchte bisher, es ist kaum was durchgesickert. Was als sicher gelten kann, ist, dass sich nach AntennaGate an der Standortdatenerfassung was ändern wird, dass das also nur noch verschlüsselt auf dem Gerät gespeichert werden soll und nicht mehr auf den Computer übertragen werden soll. Es gibt weitere Gerüchte über eine Near-Field-Communication-Lösung auf dem iPhone. Hier ist allerdings hardware-seitig ja für die kommende Generation noch gar nichts bekannt, von daher kann man da nicht so arg viel sagen. Aber auch die Cloud Music spielt eine Rolle bei iOS 5. Passend zu der Meldung, die gleich noch kommt, will Apple ja auch einen Cloud-Speicher präsentieren. Ein anderes nicht so schönes Gerücht rund um iOS 5 ist, dass das nur noch auf Geräten mit A4 oder A5 Chips lauffähig sein soll. Das heißt, hier würde dann das 3GS oder auch der iPod Touch der dritten Generation schon vom Treppchen runterfallen und würden dann nicht mehr mit Updates versorgt werden. Der nächste Punkt in Xenias Liste ist MobileMe, / iCloud. Apple bietet mit MobileMe ja schon länger für die rund 80 Euro im Jahr 20 GB Online-Speicherplatz an. Schon das ganze vergangene Jahr über haben sich aber die Gerüchte verfestigt, dass Apple hier an einer anderen Lösung arbeitet. Es ist ein neues Datencenter gebaut worden und soll zukünftig dann auch möglich sein, Medieninhalte, also Musik oder Filme, über diese Cloud zu streamen. Wie das ganze Konstrukt dann nachher von der Preispolitik her ist, ob das eine kostenlose Basisvariante geben wird, die praktisch die Mail-Synchronisation und einen kleinen Speicherplatz beinhaltet, und dann eine Premium-Version, die vom Kostenpunkt her ungefähr so liegt wie jetzt MobileMe, die halt die volle Umfänglichkeit bietet, also alle Funktionen, das ist bisher auch noch nicht klar. Auf jeden Fall ist iCloud etwas, worauf ich persönlich mich sehr freue. Und ich bin wirklich gespannt, was Apple uns da präsentieren wird. Auch zum Nachfolger des iPhone 4 hat Xenia nochmal alle Spekulationen zusammengetragen. Hier ist ja mittlerweile der Stand der Dinge, dass man nur noch von einem iPhone 4S ausgeht. Das heißt, keine kompletten Hardware-Neuüberarbeitung, sondern lediglich, wie es auch schon beim 3G gemacht wurde, mit der 3GS-Version, eine Überarbeitung der inneren Teile, also ein neuer Prozessor und mehr Arbeitsspeicher. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich auch mehr Speicherplatz wünschen. So ist mal wieder eine 64-Gigabyte-Variante im Gerede gewesen. Ich denke nicht, dass da viel dran ist. Gerade wenn Apple in die, ins Cloud-Geschäft einsteigen wird, werden die Speicherkapazitäten beim iPhone, denke ich, nicht mehr in der Form erhöht. Ja, auch das äußere Design stand ja in der Kritik. Wir erinnern uns an AntennaGate zum Erscheinen des iPhone 4. Auch hier kann es natürlich sein, nachdem es ja schon bei Erscheinen des Verizon iPhone 4 Gerüchte gab, am Antennendesign sei etwas geändert worden, sodass dieser berühmte Todesgriff nicht mehr möglich ist. Wird Apple sicherlich auch hier dran gearbeitet haben und die Antenne des neuen iPhones überarbeitet haben. Weitere Gerüchte gab es zu verschiedenen Displaygrößen, dass also ein größeres Display verbaut werden soll, dass die Auflösung nochmals erhöht werden soll. Und das letzte Gerücht, was ich so mitbekommen habe in Richtung Display, war, dass ein gewölbtes Display verkauft oder verbaut werden soll. Da halt bekannt geworden ist, dass Apple entsprechende Glas-Schneidemaschinen gekauft hat, um solch ein gewölbtes Display auch herzustellen. Auch hier können wir uns wirklich gespannt sein, was Apple und Steve Jobs uns da präsentieren wird oder ob überhaupt. Ich glaube momentan ehrlich gesagt nicht dran. Denn in der Regel war es immer so, dass das neue iOS einige Monate vor dem neuen iPhone vorgestellt wurde und dann praktisch mit der Vorstellung des neuen iPhones auch das neue iOS direkt an derselben Keynote erschienen ist. Von daher denke ich eher, wir werden nichts zu sehen bekommen. Allerdings, wie sagt Steve Jobs so schön, one last thing. Wer sich also heute Abend nochmal auf die WWDC vorbereiten will, dem sei Xenias Artikel ans Herz gelegt. Sie hat hier wirklich sehr umfassend alle Gerüchte zusammengefasst, nicht nur die von mir bisher erwähnten, sondern auch etwas abwegigere wie vom Analyst Gene Munster, der verlauten hat lassen, er könnte sich auch gut vorstellen, dass Apple in eine neue Produktkategorie vorstößt und zukünftig auch Fernsehgeräte anbietet. Die News ist also, wie gesagt, der ideale Lesestoff am Vorabend zur Worldwide Developers Conference Eröffnungskeynote und ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, ihr findet den Artikel in unserem Portal. Kommen wir nun zu den News rund um die iDevices und hier macht Pioneer den Anfang, die in dieser Woche ein App-Radio vorgestellt haben. Das ist also ein perfekt auf iOS zugeschnittenes Autoradio, das die Möglichkeiten des iPhones und anderer iDevices voll ausnutzt. Das iDevice wird über Bluetooth verbunden. Man hat dann die Möglichkeit, das als Freisprecheinrichtung zu nutzen, das Radio. Da wird vom Hersteller ein Mikrofon mitgeliefert. Die Bedienung, also das Gerät verfügt über einen 6,1 Zoll Touchscreen, der analog zum iPhone arbeitet und Pioneer ist da auch schon mit vielen Entwicklern im Gespräch. Das ist eine sehr interessante Sache, wie ich finde, dass also zukünftig auch mehrere Apps auf das Radio kommen sollen und dann in Zusammenarbeit mit dem iDevice funktionieren sollen. Man hat hier zum Beispiel schon jetzt Zugang auf die Google Karten App und wie gerade gesagt, weiteres soll folgen. Die Markteinführung ist für in den USA schon für in ungefähr 20 Tagen geplant. In Deutschland wird es wohl noch bis Mitte Juli dauern, bis wir das Gerät kaufen können. Und der Preis soll 349 Euro betragen. In unseren Portal-News findet ihr auch ein Fotos oder findet ihr eine Fotostrecke von dem Gerät, sodass ihr euch schon mal einen ersten Eindruck verschaffen könnt. Die nächste Meldung kommt von der Deutschen Bank und lässt vermuten, dass das iPhone oder Apple im Allgemeinen langsam doch Fuß im Geschäftskundenmarkt fasst. Und zwar hat die Deutsche Bank einen Feldtest gestartet, in dem sie das iPhone gegen den BlackBerry, der ja bisher hauptsächlich im Geschäftsumfeld benutzt wird, gerade vor allen Dingen wegen seiner Verschlüsselungs- oder seiner standardmäßigen Verschlüsselung von E-Mails. Und die Deutsche Bank macht jetzt einen Pilottest mit Mitarbeitern, die ein iPhone 4 nutzen und ihre E-Mails mit der App Good verschicken, die eben auch diese Verschlüsselungsmöglichkeiten bietet. Laut erster Information kommt das bei den Mitarbeitern sehr gut an. Das ist eine Sache, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich würde, glaube ich, auch immer ein iDevice dem BlackBerry vorziehen. Aber Apple hat ja oft oder Apple wird oft eine fehlende Strategie im Geschäftskundenbereich nachgesagt. Und ich sehe hier auch noch ganz deutliche Defizite. Das iPhone ist oft mehr ein Spaß- oder Freizeitgerät als ein wirkliches Firmengerät. Und mal schauen, vielleicht bietet Apple ja hier schon mit iOS 5 Nachbesserungen. Die nächste News ist für Apple nicht so erfreulich. Und zwar geht es um den ewigen Streit, mittlerweile kann man fast sagen, mit Samsung. Hier hat Samsung ja gegen Apple geklagt und Apple hat gegen Samsung geklagt. Es geht immer um irgendwelche Features der Geräte, die gebaut worden sind. Aber auch im Softwarebereich, also nicht nur Design und Aussehen von den Geräten, sondern Samsung wirft Apple hier auch Kopieren im Softwarebereich vor. Und Samsung möchte jetzt halt, weil Apple in einer Klage erwirkt hat, dass sie die Geräte von Samsung, die noch nicht auf dem Markt sind, aber schon beworben werden, vorher zur Ansicht bekommt, um entsprechend schauen zu können, welche Patente oder welche Erfindungen Apples hier gegebenenfalls verletzt sind. Samsung hat jetzt im Gegenzug Klage eingereicht und möchte Zugriff auf das iPhone 5 und das iPad 3 haben. Hier stehen die Chancen allerdings eher schlecht, da der Richter die Sache so aussieht, dass von Apple, von den neuen Produkten noch nichts bekannt geworden ist, wohingegen Samsungs Produkte schon beworben werden. Also hat Samsung hier eher schlechte Karten, die neuesten Entwicklungen von Apple in die Hand zu bekommen. Unsere nächste News ist mal wieder was für Schnäppchenjäger. Und zwar hat unser Mitglied Toppi78 ein Angebot im aktuellen Realprospekt entdeckt, bei dem man das iPhone 4 mit 16 GB schon für 597 Euro erhält. Und damit ist das 32 Euro billiger, als wenn man es im Apple Store direkt kaufen würde. Ein anderer Vorteil ist, dass man bei Real auf Wunsch auch eine 0% Finanzierung machen kann. Die hat dann 12 Monate Laufzeit und die monatliche Rate liegt bei 49,75 Euro. Im Online-Store kann man die guten Stücke allerdings derzeit nicht mehr ordern, hier sind sie schon vergriffen. Interessierte können sich aber an eine der 350 Real-Filialen in Deutschland wenden. Und ob sich die Anreise lohnt, ob ihr eine Filiale in der Nähe habt, findet ihr auf der Homepage des Online-Stores im Marktfinder. Und hier findet ihr auch eine Hotline, bei der ihr nachfragen könnt, ob noch iPhones vorrätig sind. Unsere letzte News in diesem Bereich betrifft Zubehör für die iDevices. Und zwar sind hier drahtlose Speichererweiterungen angekündigt worden, und zwar von den Herstellern Seagate und Kingston. Seagate bietet mit dem GoFlex Satellite bis zu 500 GB externen Speicherplatz für euer iDevice. Damit wäre das Platz für bis zu 300 HD-Movies. Wem es also geht wie mir, der seine Mediathek immer schnell voll hat mit Musik, Filmen und ähnlichem oder auch Fotos auf dem iPhone, dem sei sowas angeraten. Diese externen Speichermöglichkeiten sowohl von Seagate als auch von Kingston, Kingston bietet übrigens nur mit 16 oder 32 GB an, können jeweils über den PC oder Mac per USB-Anschluss mit Daten betankt werden und stellen dann ein drahtloses Netzwerk zur Verfügung, über das die iDevices auf die Daten zugreifen können. Und zwar hier, was ich sehr praktisch finde, nicht nur ein Gerät, sondern es können bei beiden Herstellern mehrere Geräte auch auf unterschiedliche Inhalte zugreifen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel einen Film anschauen, während meine Freundin oder meine Frau ihre Lieblingsmusik hört und mein Freund guckt die Bilder vom letzten Urlaub sich an. Also es sind sehr viele Anwendungsmöglichkeiten hier bei diesen mobilen Datenspeichern und die Laufzeit schwanken so zwischen 4 und 5 Stunden, finde ich also in dem Bereich auch sehr ordentlich und das ist eine absolute Empfehlung. In unseren Portal-News findet ihr auch ein Video zu der Seagate GoFlex Satellite, in der ihr auch nochmal schauen könnt, wie das Ganze dann aussieht. Für mich gibt das eine sicher sehr sinnvolle Erweiterung, ich freue mich also schon drauf, wenn sie dann erscheint. Preise sind hier allerdings noch keine bekannt. Die soll also von Seagate schon, und zwar soll die im Juli in den USA erscheinen für 199 Dollar. Von Kingston ist bisher noch kein Preis und kein Erscheinungsdatum bekannt. Kommen wir nun zu den Neuigkeiten rund um App Store, iTunes und andere Software. Hier macht den Anfang ein neuer Browser, und zwar iChromie. Das ist ein iPad-Browser mit Chrome, Google Chrome Feeling. iChromie lehnt sich stark an den Google Chrome Browser an, bietet die Möglichkeit, über eine Omnibar oben angeordnete Tabs und Seiten für späteres Lesen im Online-Modus zu speichern und bietet zusätzlich die Integration in verschiedene Social Platforms. Weiter geht's mit dem US-Musikdienst Napster, deren App nun auch im deutschen Store erhältlich ist. Bisher war sie ja nur in den USA verfügbar. Hier hat man die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen für monatlich 12,95 Euro oder 129,95 Euro im Jahr. Erhält man somit Zugriff auf über 15 Millionen Songs aus allen verschiedenen Genres. Man hat die Möglichkeit, sich selbst seine Radio-Channels und Playlists zusammenzustellen, dass also immer die Wunschmusik quasi gestreamt wird. Man kann die Lieder allerdings auch offline speichern und kann sie dann auch auf dem iDevice hören, wenn man keine Internetverbindung hat. ein kleiner Haken an der gesamten Sache sind. Wenn man das Abo kündigt, hat man ab dann, wo es gekündigt ist, keinen Zugriff mehr auf die Musik, die man sich vorher angehört hat. Eine weitere Neuerscheinung dieser Woche ist Ben the Bodyguard. Ben the Bodyguard ist eine App, die es ermöglicht, Passwörter, Notizen, Pins oder auch Logins zu speichern. Das Ganze verschlüsselt. Es schützt auch Fotos in einem gesicherten Album oder bewahrt VIP-Kontakte zugriffssicher auf. Das Ganze funktioniert mit einer 256-Bit AES-Verschlüsselung in Verbindung mit einem Masterpasswort und ist lauffähig auf einem iPhone 4, iPhone 3GS oder iPod Touch der vierten Generation. Auf diesen Geräten sollte allerdings iOS 4.0 oder später laufen. Die App ist seit gestern für 3,99 Euro im App Store erhältlich und hat, wie ich finde, eine sehr witzige Aufmachung, ist so ein bisschen cartoonmäßig aufgemacht. In unseren Portal-News findet ihr dazu auch ein tolles Video, in der Ben the Bodyguard sehr anschaulich die Funktionsweise der Apps erklärt oder der App erklärt. Weiter geht es mit iTunes U. Hier haben 5 weitere deutsche Universitäten ihr Angebot gestartet und bieten nun Vorlesungen, Skripte und ähnliches über iTunes zum Download oder auch Podcasts und Video und Audiodateien. Mittlerweile sind das dann insgesamt 18 deutsche Universitäten, unter anderem die Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg, die Hochschule Furtwangen, die Humboldt-Universität Berlin, die Leibniz-Universität Hannover, die Universität Bonn, die Uni Osnabrück und das Zentrum für Kunst- und Medientechnologie in Karlsruhe. Die vollständige Liste der Universitäten und auch die zugehörigen iTunes U-Links findet ihr in unseren Portal-News. Ja, erfolgreiche Sachen werden häufiger nachgeahmt. Frei nach diesem Motto erhält der Mac Apple App Store diese Woche Konkurrenz von Amazon. Amazon hat einen eigenen App Store eröffnet. Anders als bei Apple ist er nicht ins Betriebssystem integriert oder als Programm auf dem Rechner, sondern wird über eine spezielle Internetseite über den Browser aufgerufen. Hier hat man die Möglichkeit, Software zu erwerben für den Mac, allerdings nur als Download-Version. Man kann also keine Box-Version oder keine CD-Version bestellen, wo dann das Produkt nach Hause geschickt wird. Highlights im Store sind momentan das Printprogramm Toast und Microsofts Office Suite. Allerdings gibt es bisher diesen Shop nur auf der US-Seite von Amazon. Wie ihr aber sicherlich wisst, kann man sich da mit deutschen Daten genauso gut einloggen, kann sich den Store also schon mal anschauen. Was noch nicht geklärt ist, ob es auch möglich ist, mit deutschen Kreditkartendaten oder Zahlungsinformationen dort zu bestellen. Last but not least und sehr wichtig ist in dieser Woche ein Sicherheitsupdate für Mac erschienen, und zwar das Sicherheitsupdate 2011-003. In einem meiner letzten Podcasts hatte ich ja die Scareware Mac Defender angesprochen, die also dem Nutzer vorgegaukelt hat, dass der Mac von Schädlingen befallen ist und den Kauf einer kostenpflichtigen Version nahegelegt hat, um diesen imaginären Schädling zu entfernen. Hier hat Apple jetzt nachgebessert. Ihr könnt euch das Update über die Softwareaktualisierung oder auch direkt von Apple beziehen. Die Installation erfordert in diesem Fall keinen Neustart. Und das Update ist wirklich nur jedem nahezulegen, weil damit wirklich Sicherheitslücken geschlossen werden. Von der Software kommen wir nun zu den News im Bereich Provider und Tarife. Hier gibt es in dieser Woche 2 erfreuliche Meldungen, gerade zur Urlaubszeit. So hat nämlich Vodafone eine neue Datentarifoption geschaffen, die sich Reiseflat Daten nennt. Damit können Neukunden, die jetzt einen Vodafone-Vertrag abschließen, ihre für das Inland gebuchte Datenflatrate auch in 22 weiteren Ländern kostenlos nutzen. Auch die Bestandskunden gehen bei Vodafone nicht leer aus. Sie können diese Tarifoption für 5,99 € monatlich dazu buchen. Die komplette Liste der 22 Ländern, in welchen diese Tarifoption gilt, findet ihr in unserem Portal nicht. Auch die Telekom hat sich über das mobile Internet im Urlaub Gedanken gemacht und einen Tarif dazu veröffentlicht. Hier bei der Telekom nennt sich das Travel and Surf. Wir sollen laufen ab 1.7.2011. Die genauen Details und Preise sind noch nicht bekannt bisher, aber einiges an Infos ist schon durchgesickert. Und bei der Telekom ist es egal, ob man neu oder Bestandskunde ist, alle müssen diese Option hinzubuchen. Und hier gibt es ein Pass-System, also man kann einmal einen Daypass buchen. So kann man zum Beispiel mit dem Daypass S für 1,95 € eine Volumenbegrenzung von 10 MB und 24 Stunden lang Gültigkeit kann man surfen. Oder man bestellt sich einen Week Pass für 14,95 Euro. Dann hat man eine volumenunbegrenzte Flatrate. Und der Link oder beziehungsweise der Zugang ist 7x24 Stunden gültig. Die genauen Details könnt ihr auch hier dem Portal News entnehmen. Weiter geht's mit allem rund um den Jailbreak. Hier gab es in dieser Woche eine interessante Ankündigung von der Hackerschmiede iPhone Islam, die bekannt ist durch ihren Tweak für FaceTime auf dem 3GS, den nannte sich FaceIt. Und die haben einen Tweak angekündigt, mit dem es möglich ist, Telefonie, SMS und FaceTime auf das iPad 1 mit 3G zu bringen. Das ist eine sehr nützliche Sache. Wie man im angehängten Video in unserem Portal News sieht, funktioniert das Ganze auch schon relativ reibungslos, so dass es also Jailbreakern mit einem iPad 1 nun möglich ist, vorausgesetzt, sie haben eine 3G-Option an ihrem iPad, die Telefonfunktion sehr umfangreich, wie gesagt, mit SMS und FaceTime zu nutzen. Ein weiteres interessantes und wichtiges Jailbreak-Tool ist diese Woche erschienen, und zwar kommt es von IHateSnow, dem bekannten Entwickler von Snowbreeze und iWrap. Er hat das Tool iFaith veröffentlicht, das es ermöglicht, SHSH-Files von einer auf dem Gerät installierten Firmware zu sichern, auch wenn diese nicht mehr von Apple signiert wird. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel ein neues Gerät kauft, von dem noch keine SHSH-Files gesichert sind, das Gerät aber noch eine ältere Firmware drauf hat, die Apple gar nicht mehr signiert, kann man sich mit Hilfe von iFaith, das momentan leider nur für Windows-User erhältlich ist, eine Mac-Version soll allerdings noch folgen, die SHSH-Files direkt von seinem Gerät auf den Rechner zu Hause sichern. Ein absolutes Must-Have für alle Jailbreaker. Unsere nächste News ist nicht so erfreulich. Ihr erinnert euch sicher noch daran oder habt es schon oft genug mitgekriegt, dass wir bei Erscheinen jeder Firmware eindringlich darauf hinweisen, dass Leute, die auf einen Unlock angewiesen sind, nur mit einer Custom-Firmware ohne Baseband-Update auf die neue Firmware updaten sollen. Da ein Unlock für neue Firmwares bzw. deren Basebands immer sehr schwierig ist. Es gab mal eine vorübergehende Lösung, bei der das Dev-Team den Unlock eines iPhone 3G über das Aufspielen eines iPad-Basebands, das noch für die Unlock-Lücke offen war, ermöglicht hat. Von Anfang an ist diese Möglichkeit aber heftig in Kritik gekommen, da es nie klar war, ob es möglich ist, ein Gerät, auf dem ein iPad-Baseband ist, zukünftig abzudaten, also die normalen Apple-Firmwares wieder aufzuspielen. War ja immer nur ein höheres Baseband akzeptiert wird und die iPhone-Basebands deutlich von ihrer Versionsnummer unter dem iPad-Baseband liegen. Der Hacker Sheriff Hashim, der sich ja viel mit Unlock beschäftigt und auch schon einige Unlock-Lücken gefunden hat, hat sich jetzt daran versucht, ein 3G, das ein iPad-Baseband aufgespielt hat, downzugraden. Dies ist ihm leider nicht gelungen. Das 3G war danach nicht mehr nutzbar. Und es ist also nicht möglich, von diesem Baseband, wenn man sich das einmal aufgespielt hat, um einen Unlock zu erhalten, wieder runterzukommen. Deswegen nochmal eindringliche Warnung, wenn ihr auf einen Software-Unlock angewiesen seid, behaltet immer eure Baseband-Version im Auge und tut alles, um da nicht versehentlich zu updaten. Es kann unter Umständen nicht mehr rückgängig machbar sein. In Cydia ist in dieser Woche ein neuer Tweak erschienen, der nennt sich Slideaway. Und er bringt den Android-Lock auf euren Lockscreen. Mit Slideaway ist es möglich, Shortcuts und Benachrichtigungen auf dem Lockscreen anzeigen zu lassen und der Style kann an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden. In Zukunft soll Slideaway auch kompatibel mit mehreren Themes sein. Slideaway ist im Cydia Store erhältlich für $2,99. Bleiben wir bei den Tweaks. Der Jailbreak-Entwickler Ryan Petrich hat in dieser Woche die Tweak Week ausgerufen. Er wird 7 Tage lang, ist schon dabei, jeden Tag einen kostenlosen Tweak veröffentlichen in Cydia. Und das eigentlich Interessante daran ist, dass nicht nur er das macht, sondern auch noch mehrere Entwickler zu dieser Challenge herausgefordert hat. Da haben sich mittlerweile eine echt ansehnliche Zahl auch gemeldet, sodass für die nächsten 7 Wochen wir jeden Tag gespannt sein dürfen, mit was für tollen Tweaks uns die Entwickler hier überraschen. Last but not least kommen unsere News in der eigenen Sachen. Hier ist eigentlich nur zu sagen in dieser Woche, dass wir einen Live-Ticker machen, morgen zur WWDC. Ihr könnt also ab 19 Uhr unserer Zeit reinschauen. Wir werden euch quasi live über das Geschehen informieren und wünschen euch natürlich allen viel Spaß beim Zugucken. In dieser Woche hat meine Kollegin Xenia auch einen Blick über den Tellerrand gewagt. Sie hat schon die ganze Zeit News zum WebOS beobachtet und im Auge behalten und hat dazu einen sehr, sehr tollen Artikel geschrieben. WebOS gibt sicherlich einen ernstzunehmenden Konkurrenten für iOS, wobei auch hier mal abzuwarten ist, wie Apple mit der Version 5 nachlegen wird. Aber ich denke, HP hat hier durch seine guten Aufstellung im Geschäftskundenbereich und seine bisher auf jeden Fall erklärte Bereitschaft, sich auch für andere Gerätehersteller zu öffnen, sehr gute Chancen, an den Marktanteilen des iOS zu knabbern. Wer gerne mal über den Tellerrand schaut, dem sei dieser Portalartikel wärmstens empfohlen. Eine sehr interessante Zusammenfassung. Damit wäre ich auch schon am Ende des Podcasts für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Bedanke mich wie in jeder Woche ganz, ganz herzlich bei Xenia, die News zusammengetragen und aufbereitet hat. Und wünsche euch eine schöne Woche und bis zum nächsten iSzene-Podcast. Euer Rena.